Morning Show. Stand up mit da.
Europawahl, Wahlspezial.
Mit Vinson am Mikrofon. Ich melde mich aus den Flux FM Studios. Nicht mehr lang, dann steht sie an. Die Europawahl am 26.05.2019 sind die Bürger und Bürgerinnen Europas aufgerufen, ihre Stimme abzugeben. Und wir bereiten uns und euch auf diese Europawahl am 26.05. vor, indem wir eine kleine Spezialreihe ins Leben gerufen haben. In der ersten Folge unseres Europawahl-Wahlspezials ging es um die Balkan. Heute sprechen wir über die nordischen Länder, über Skandinavien, um es etwas allgemeiner zu formulieren. Dazu bei mir im Studio Andreas Bock, den wir gleich nochmal ausführlicher vorstellen werden. Zunächst einen schönen guten Tag und hallo Andreas.
Hallo.
Ich habe jetzt Skandinavien gesagt und quasi im Subtext schon durchschimmern lassen, dass die Definition von Skandinavien von verschiedenen Seiten verschieden durchgenommen wird.
Ja, also sprachlich-kulturell muss man sagen, ist Skandinavien vor allem Schweden, Norwegen und Dänemark. Im weiteren Sinne kann man aber auf jeden Fall auch Finnland, seltener Island oder die Färöer noch mit dazu nehmen.
Wir werden uns unterhalten in der nächsten Stunde über das Verhältnis der skandinavischen Länder zur EU und wir werden auch nochmal gucken, was in den einzelnen Ländern so los ist. Und weil wir Flux FM sind, spielen wir natürlich auch die passende Musik zum Thema Skandinavien und Europawahlen. Hier zunächst mal die Plastic Tones mit Whirlwind, Musik aus Finnland. Aus Finnland, Plastic Tones mit Whirlwind. Aktiv wie ein Wirbelwind ist auch mein Studiogast Andreas Bock, Redaktionsleiter von Eurotopics. Wir sprechen über nordische Länder. Bevor wir das machen, lernen wir ihn aber ein bisschen kennen. Hier einige Informationen zu meinem Studiogast Andreas Bock.
Frankfurt-Oder, Berlin, Berkeley. Andreas Bock ist schon beim Kultur- und Sozialwissenschaftenstudium gut rumgekommen. Danach managte er Projekte am Institut für Auslandsbeziehungen in Budapest, bevor er Redaktionsleiter der europäischen Presseschau Eurotopics wurde. Nebenbei entwickelt er noch Strategien für die Initiative A Soul for Europe und nimmt euch jetzt im Flux FM Europawahl-Wahlspezial mit nach Nordeuropa.
Wir sprechen über das Verhältnis Skandinavien zur EU. Vielen von uns ist nicht mehr so richtig bewusst, dass das, was wir heute EU nennen, Wurzeln hat in der Nachkriegszeit. Besonders nordische Länder und Skandinavien haben sich nach 1945 bemüht, jetzt nicht in Bündnisse wie die Europäische Wirtschaftsgemeinschaft einzutreten. Wie viel Skepsis herrscht da noch?
Ja, da herrscht natürlich noch einige Skepsis gegenüber den europäischen Bündnissen. Nichtsdestotrotz muss man sagen, dass ja all diese Länder, über die wir heute reden, durchaus in verschiedenen Bündnissen drinnen sind. Mhm. Das ist eigentlich total spannend, wenn man sich das mal anguckt, weil jedes Land hat eigentlich so sein eigenes Potpourri von Bündnissen in dem es eingetreten ist. Also Dänemark ist zum Beispiel in der EU, allerdings mit Ausnahmen, in der NATO, im Schengen-Raum. Schweden ist in der EU, aber nicht in der NATO, hat eine eigene Währung. Finnland wiederum ist im Euro. Und Norwegen sowie Island sind in einem europäischen Wirtschaftsraum assoziiert mit der EU, zugleich auch im Schengen-Raum und beide auch in der NATO. Also man sieht, es ist ein totaler Flickenteppich, ja. Und es ist wirklich total, erstmal auf den ersten Blick total kompliziert.
Was aber auch ein bisschen zu tun hat mit der geografischen Lage Skandinaviens unter Umständen. Da ist ja Russland gleich in der Nähe, unten ist das europäische Festland. Da wird es wahrscheinlich verschiedene Interessenlagen geben. Natürlich führt das dann auch dazu, dass unter Umständen das Verhältnis untereinander nicht immer ganz einfach ist. Also wie verhalten sich die Länder gegenüber einander? Ist das alles Friede, Freude, Smörrebröt oder gibt es da schon Rivalitäten und auch vielleicht Auseinandersetzungen?
Ja, natürlich gibt es da Animositäten und auch Auseinandersetzungen kleinerer Art. Dänen mögen zum Beispiel die schwedische Bevormundung nicht. Schweden finden Dänen ausländerfeindlich, aber auch zu liberal beim Thema Alkohol und Drogen beispielsweise. Mhm. Dann gab es mal einen Versuch, zweier Telekommunikationsunternehmen aus Norwegen und aus Schweden zu fusionieren. Das ist dann unter anderem gescheitert an unterschiedlichen Unternehmenskulturen. Also krass. Im Großen und Ganzen gibt es da immer mal wieder Schwierigkeiten. Aber eigentlich muss man sagen, natürlich kommen sie gut miteinander aus. Sie arbeiten auch zusammen im Nordischen Rat. Ja. Das ist ein Forum der nordischen Länder. Und sie treten gegenüber dem Rest Europas auch gemeinsam auf. Man denke nur zum Beispiel in Berlin an die nordischen Botschaften, die in den 90er Jahren gegründet wurden, wo sie in einem Gebäude mehrere nordische Länder eigentlich untergebracht sind.
Es ist auf jeden Fall ein bisschen komplizierter, als man vielleicht auf den ersten Blick als jemand, der kein Experte ist, vermuten möchte. Das Verhältnis der skandinavischen Länder zueinander ist dann doch wirklich ein bisschen geprägt durch Schwierigkeiten, die man von hier aus erstmal nicht so auf dem Schirm hat. Denn wenn man von Deutschland aus nach Skandinavien blickt, hat man ja immer den Eindruck, das sei eine große Familie, die da immer zusammenhält. Aber so einfach ist es nicht. Das ist schon mal ein ganz guter Erkenntnisgewinn nach 3,5 Minuten Interview. Andreas Bock ist bei mir im Studio und wir sprechen über das Verhältnis von Skandinavien zur EU im Vorfeld der Europawahl 2019. Wir werden uns in den nächsten Minuten nochmal genauer beschäftigen mit den einzelnen skandinavischen Ländern. Und zunächst aber gibt es Musik auf Ohren an dieser Stelle. Wir hören Ida Kudo mit Ghost. Das ist Musik, die uns schon ein bisschen nach Dänemark geleitet. Wieder Kudo mit Ghost auf Flux FM. So klingt Musik aus Dänemark. Was über Dänemark noch wissenswert ist oder was man wissen muss, um dem Gespräch, das ich gleich mit Andreas Bock zum Thema führen werde, das wird hier nochmal zusammengefasst.
Die Dänen sind klassische EU-Skeptiker. Im Jahr 2000 lehnten die Bürger die Einführung des Euros ab. Schon 1992 sagten sie Nein zum Vertrag von Maastricht. Seitdem ist das dänische Königreich befreit von einer vollwertigen EU-Zusammenarbeit in den Bereichen Währung, Verteidigung, Justiz und Inneres sowie Unionsbürgerschaft. Das Handelsblatt verkürzte das Verhalten der Dänen auf eine einfache Parole: So viel EU wie nötig, so wenig EU wie möglich.
Ja, bei mir im Studio jetzt zum Thema Dänemark nach wie vor Andreas Bock von der Online-Presseschau eurotopics.net. Dänemark lässt regelmäßig, Andreas, die Bürger abstimmen und Bürgerinnen, ob das Land weitere Schritte auf die EU zugehen soll oder eben nicht. 2000 wurde die Einführung des Euro abgelehnt. Vor 4 Jahren haben sie dann bestätigt, wir wollen weiterhin Ausnahmebestimmungen zur Justiz- und Polizeizusammenarbeit mit der EU. Auch hier nochmal die Frage, warum gibt es so große Vorbehalte? Warum ist den Dänen ihre Souveränität so wichtig?
Ja, bei Dänemark muss man ja klar sagen, das ist bei den Dänen keine heiße Liebe zur EU, aber es ist auch keine komplette Ablehnung. Also die Selbstständigkeit des Landes ist dem Volk wahnsinnig wichtig. Sie haben Angst davor, Souveränität abzugeben. Sie wollen selber bestimmen. Sie sind ein kleines Land, das Sorgen hat, unterzugehen im Konzert der Großen. Ja. Gerade auch als kleines Nachbarland des großen Nachbarns im Süden, Deutschland. Sie möchten selbst bestimmen, sonst hätten sie Maastricht auch sofort zugestimmt. So haben sie jetzt eben nochmal verhandelt und haben eben diese bereits angesprochenen Vorbehalte herausverhandelt. Also einige wurden ja aufgezählt, aber es ist zum Beispiel auch noch ganz interessant, dass man jetzt nicht einfach als Deutscher hergehen kann nach Dänemark und da ein Sommerhäuschen sich kaufen, sondern das kann man machen, wenn man länger lebt in Dänemark oder wenn man aus bestimmten Gründen Ausnahmeregelungen bekommt. Aber auch da haben sie sozusagen so einen Riegel vorgeschoben. Also sie versuchen immer, sich so ein bisschen dagegen zu wehren, dass da von außen was kommt, beziehungsweise dass die Zusammenarbeit mit der EU einfach zu eng wird.
Okay.
Und eigentlich ist gerade jetzt bei der Justiz- und Polizeizusammenarbeit, da denken schon einige Politiker auch, es wäre besser, wenn man da eigentlich mehr und enger mit der EU zusammenarbeiten könnte. Da geht es ja auch um Kriminalitätsbekämpfung und Terrorabwehr und so weiter. Aber das Volk will das nicht und wenn das Volk das nicht will, dann geht das nicht.
Jetzt sagst du das Volk und zwar nicht nur der ältere Teil des Volkes. In vielen anderen Ländern, die EU-skeptisch wirken oder wo EU-skeptische Politik erfolgreich ist, scheint es ja so zu sein, dass diese Skepsis vom älteren Teil der Bevölkerung ausgeht, dass die also sagen, ja, nö, das wollen wir nicht mehr. Dass dann aber die jüngere Bevölkerung sagt, EU, das ist die Zukunft, wir können uns nicht mehr auf Nationalstaaten berufen und beziehen und das quasi als das Nonplusultra betrachten. In Dänemark scheinen aber auch die jungen Dänen diesen Bezug zur Nation zu haben. Warum ist auch in Dänemark vielleicht die jüngere Generation EU-skeptischer?
Also zunächst bei dieser Abstimmung vor 4 Jahren war es tatsächlich so, dass die unter 35-Jährigen diese engere Zusammenarbeit abgelehnt haben oder zu einem Großteil abgelehnt haben. Diese Generation ist trotzdem global, sie ist europäisch denkend, aber sie hat ein Misstrauen gegenüber den EU-Institutionen. Und man muss auch dran denken, dass ja vor 4 Jahren als diese Abstimmung war, die EU sicherlich kein gutes Bild abgegeben hat und das könnte auch noch dazugekommen sein. Man muss aber schon sagen, dass die Zustimmung zu Europa in Dänemark eher steigend ist. Also es ist wirklich so, dass auch gerade unter jungen Menschen, unter den Post-Millennials, eine sehr, sehr hohe Zustimmungsrate herrscht, was die EU anbelangt. Und die meisten, allermeisten sehen auch, also wirklich ein ganz, ganz großer Teil sieht, dass es ein großer Vorteil ist, in der EU zu sein. Und nur 7% zum Beispiel sagen, dass eine EU-Mitgliedschaft schlecht ist.
Ja. Wenn man so länger drüber nachdenkt, hat man ja das Gefühl, dass die ganz Alten immer noch wissen, dass Europa entstanden ist als Zusammenschluss für den Frieden. Ja, die wissen das noch. Die ganz Jungen haben wieder Bock auf Europa und irgendwo in der Mitte gibt es so eine Generation, die skeptisch ist und die sagt, was soll das alles noch? Wir wissen es nicht mehr. Wir werden euch noch weiter aufklären über skandinavische Länder und deren Haltung zur europäischen Politik bzw. zur Europäischen Union. Und dafür fahren wir jetzt einfach mal über die Öresundbrücke von Dänemark nach Schweden. Und zur Einstimmung gibt es auch nochmal Musik zum Thema von Silvana Imam auf Ohren. Tachan Omdi heißt das Stückchen im Flux FM Europawahl Wahlspezial. Lückeli nochmal aus Schweden. Um uns einzustimmen auf unser Gespräch zum Thema Schweden, hier nochmal 73 Infos. Zusammengefasst in 5 Informationen zum Thema Schweden.
Schweden und Finnland verbindet eine fröhliche Hassliebe und die beiden Länder galten lange Zeit als neutral. Eine Position, die spätestens nach Ende des Kalten Krieges mit dem EU-Beitritt 1995 aufgegeben wurde. Obwohl die Länder bisher nicht dem Nordatlantischen Verteidigungsbündnis beigetreten sind, machen sie unter anderem bei militärischen Einsätzen in Afghanistan mit, unter dem Kommando der NATO. Besonders für Finnland ist das prekär. Teilt es doch eine recht beachtliche Grenze mit Russland.
Ja, bei mir im Studio immer noch Andreas Bock. Wir sprechen in den nächsten Minuten über Schweden und Finnland. In Skandinavien werden Neutralität und Unabhängigkeit traditionell hoch geschätzt. Warum haben jetzt aber ausgerechnet Schweden und Finnland sich nach dem Ende des Kalten Krieges von diesem Gedanken der Unabhängigkeit abgewandt und der EU zugewandt, Andreas?
Ja, das hatte natürlich vor allem ökonomische Gründe. Also in dieser Zeit, Anfang der 90er Jahre, ging es den Ländern nicht so gut. Vor allem Schweden hatte wirtschaftliche Probleme und 1995 ist dann Schweden der EU beigetreten. In der Bevölkerung gab es damals tatsächlich eine ziemlich weit verbreitete Skepsis. Mhm. Die Volksabstimmung damals für den EU-Beitritt fiel sehr knapp aus. 52% pro, wenn ich das richtig im Kopf habe.
Okay. Brexit andersrum quasi.
Brexit andersrum, ja. Genau. Und Schweden hat sich dann auch 2003 per Volksabstimmung dazu bekannt, nicht den Euro beizutreten. Also das heißt, sie wollten mehr Europa, aber dann auch nicht wieder ganz viel Europa. Also sie haben ihre eigene Währung nach wie vor. Bei Finnland ist es auch ein ganz interessanter Fall. Die Beziehung von Finnland zum Westen und zu Russland war zu Zeiten des Kalten Krieges vom politischen Schlagwort der Finnlandisierung geprägt. Also man versteht darunter die Bemühungen des Landes, Neutralität zu wahren und gute Beziehungen zu einem mächtigen Nachbarland zu pflegen. In diesem Fall war das natürlich die Sowjetunion. Mhm. Und nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion begann dann auch Finnlands Westorientierung, natürlich verbunden mit der Hoffnung auf Sicherheit und wirtschaftliche Stabilität. Man muss aber auch sagen, die Neutralität, die Unabhängigkeit sind in beiden Ländern nach wie vor absolut wichtig.
Ja, also auch hier haben wir wieder eine geografische Lage, die sehr speziell ist. Da kann man schon durchaus verstehen, warum führende Politiker und Politikerinnen in Finnland darauf achten, dass man quasi in beide Richtungen Freundschaften pflegt und versucht, diplomatisch zu arbeiten. Finnland und Schweden sind keine NATO-Mitglieder, noch keine NATO-Mitglieder, muss man vielleicht sagen. Das wird nämlich für die mittelfristige Zukunft nicht ausgeschlossen. Das ist ja was Russland durchaus missfallen könnte. Wie gefällt das Russland, dass da eine Tendenz in Richtung NATO existiert bei Schweden und Finnland?
Zunächst mal würde ich sagen, dass die Wahrscheinlichkeit, dass Schweden und Finnland der NATO beitreten, eher gering ist.
Okay.
Jetzt auch zum Zeiten der Krim-Krise, wo man auch gesehen hat, wie weit Russland gehen würde mit der Annexion der Krim, mit der Unterstützung der pro-russischen Separatisten im Donbass, auch mit Militäroperationen in Syrien natürlich. Also man einfach gemerkt in den letzten Jahren, wie groß die russische Militärstärke eigentlich ist. Fighter-Jets sind dann über die Länder, über Schweden teilweise auch geflogen, russische Jets. Da hat man dann schon drüber diskutiert, soll man tatsächlich vielleicht doch der NATO beitreten, aber nicht mal dieses Bedrohungsszenario hat dafür ausgereicht, dass man wirklich ernsthafte Schritte unternommen hat, der NATO beizutreten. Und ich könnte mir vorstellen, dass unter vorgehaltener Hand natürlich auch immer ein bisschen im Hinterkopf mitschwebt, dass man vielleicht auch etwas Angst hat vor Russland. Also wenn man sagt, man tritt der NATO bei, dann geht man wirklich an die russische Grenze.
Ja.
Da hat man ja gesehen bei den Konflikten oder im Vorfeld der Konflikte, zu welchen Reaktionen das führen kann. Also es ist ganz klar, Russland hat keinerlei Interesse daran, dass die NATO an die russische Grenze reicht. Deshalb ist es klar, dass zunächst mal, würde ich sagen, auf beiden Seiten, dass dieses Thema erstmal ad acta gelegt wird. Man muss natürlich schon auch nochmal dazu sagen, dass dieses Thema relativ kontrovers auch diskutiert wird, teilweise in den Medien. Wir beobachten ja die Medien mit unseren Korrespondenten für die Presseshow Eurotopics täglich, und gerade jetzt in der Zeit, als die russische Aggression etwas stärker wurde in den letzten Jahren, da gab es durchaus auch viele Stimmen, die gefordert haben, diese Neutralität etwas aufzugeben, vielleicht doch einen Schritt in Richtung NATO zu machen. In der Presse wird das durchaus auch kontroverser diskutiert.
Ein spannendes Thema, das eben dort diskutiert wird, wie wir gerade gehört haben, auf eurotopics.net könnt ihr euch in der Tat auch Presseschauen aus den jeweiligen Ländern reinziehen und euch weiter informieren. Jetzt haben wir noch zwei skandinavische Länder auf dem Schirm, über die wir noch gar nicht gesprochen haben, und zwar Norwegen und Island. Warum die jetzt nicht in der EU sind, darüber sprechen wir gleich nochmal, Andreas Bock und ich, nach einer Musik aus Norwegen. Wir hören Emir im Flux FM Europawahl Wahlspezial mit Faller. Korps aus Dänemark nochmal mit Loved One. Von Dänemark ab nach Norwegen. Norwegen ist unser Thema in den nächsten Minuten. Andreas Bock ist immer noch bei mir im Studio. Zwei, drei Informationen zum schönen Land im Norden vorneweg.
Viermal hat Norwegen einen Anlauf zur EU-Mitgliedschaft gewagt. Viermal hat das Land es sich im letzten Moment anders überlegt. Trotzdem ist man unter anderem Teil des europäischen Wirtschaftsraumes und des Schengen-Abkommens. Island war sogar schon weiter. Beitrittsverhandlungen wurden eingeleitet, bis 2013 auf einmal Schluss war. Island wollte nicht mehr, obwohl enge Beziehungen zur EU weiterhin gewünscht seien. Der Status von Norwegen und Island ist aktuell durchaus interessant für Großbritannien. Irgendwie dabei sein und irgendwie auch nicht.
Noch immer bei mir im Studio Andreas Bock von eurotopics.net. Wir haben schon über verschiedene skandinavische Länder gesprochen und über das Verhältnis von Skandinavien zur EU im Allgemeinen. Jetzt nochmal ein kleiner Ausflug nach Norwegen und Island. Nicht nur landschaftlich interessant, sondern auch politisch, wenn man über europäische Politik spricht. Norwegen, wird immer gesagt, brauche die EU nicht, denn die haben halt Erdöl. Sie sind aber Teil des Schengen-Abkommens und des europäischen Wirtschaftsraums. Das heißt, sie sind eigentlich in europäische Prozesse direkt eingebunden, dürfen aber in der EU nicht über Dinge abstimmen, die sie wiederum direkt betreffen. Ist das für die Norweger und Norwegerinnen ein Vorteil, dass Norwegen nicht in der EU ist?
Ja, es ist zunächst erstmal, würde ich sagen, kein großer Nachteil. Sie müssen 400 Millionen Euro jährlich an Brüssel zahlen. Sie bekommen aber auch einiges zurück, denn 80% der norwegischen Exporte gehen in die EU. Mhm. Auch interessant ist, dass 95% aller außenpolitischen Erklärungen der EU mitgetragen werden von Norwegen.
Okay.
Zum Beispiel auch Sanktionen gegen Russland.
Okay.
Also es gibt da eine sehr enge Zusammenarbeit, die eigentlich zu aller Zufriedenheit läuft. Und man muss natürlich auch sagen, dass Norwegen ein kleines Land ist und völlige staatliche Souveränität es aus Sicht Norwegens eigentlich nicht geben kann.
Ja, weil man zu sehr auf Partner quasi angewiesen ist.
Genau, also man führt einfach diese Kooperation mit der EU eigentlich auf einem sehr guten Level, und selbst wenn sie nicht dabei sind, sie werden ja sogar auch zu Beratungen von EU-Gesetzen eingeladen, ihre Meinung wird geschätzt, auch in Fragen der Umwelt- und Klimapolitik. Anpassungen an EU-Richtlinien sind für Norwegen meist kein Problem, weil sie in vielen politischen Fragen auch schon weiter sind als der Rest Europas. Also aus Norwegen Sicht ist es absolut von Vorteil, eigentlich nicht in der EU zu sein. Und es könnte tatsächlich auch ein ganz gutes Modell sein für den Brexit, wenn man Bestandteil des EU-Binnenmarkts sein möchte.
Weil es da dann Vereinbarungen gibt, die die Wirtschaft betreffen, die Zölle betreffen.
Das Modell wurde natürlich auch im Zuge des Brexits schon diskutiert. Aber wie wir wissen, es gibt ja diesen Austrittsvertrag, der niemals unterschrieben wird.
Das ist ein Thema, über das wir uns an anderer Stelle auch nochmal ausführlichst unterhalten müssen wahrscheinlich. Jetzt vielleicht aber nochmal ein Blick nach Island. Klingt zunächst mal ein Witz, aber den Insulanern scheint der Fisch so wichtig zu sein, dass sie der EU aus Angst vor Fangbegrenzungen nicht beitreten. Wie sieht's da aus?
Ja, also die generelle Haltung der Isländer war ja immer eher EU-skeptisch. Besonders wichtig diese Befürchtungen auf Seiten Islands, dass wichtige Fischereirechte eingeschränkt werden könnten bei einem EU-Beitritt. In der Fischereipolitik gibt es einfach ein Problem zwischen Island und der EU. Die EU Rudi mehr Zugeständnisse zum Beispiel fordert beim Tier- und beim Umweltschutz. Und der ganze Hintergrund sind tatsächlich auch diese sogenannten Kabeljaukriege, die vor allem in den 70er Jahren stattfanden. Da war es ja schon damals so, dass Island einen ganz großen Teil seiner Exporteinnahmen aus Fischereiprodukten einnahm. Und der Kabeljaufang war eben total wichtig. Und sie haben dadurch, dass irgendwann alles weggefischt war, haben sie diese Fischereizonen immer weiter ausgeweitet. Und durch diese Ausweitung dieser Fischereizonen sind sie dann immer weiter in das Gehege von Großbritannien gekommen. Dann gab es diese Kabeljaukriege, ohne Todesopfer zwar, aber mit
schweren... Viele Kabeljau sind da draufgegangen.
Kabeljau sind draufgegangen, aber es gab keine menschlichen Opfer. Obwohl Kriegsschiffe tatsächlich von Großbritannien aus geschickt wurden. Es gab diplomatische Probleme natürlich, aber im Endeffekt hat sich das kleine Land Island dann gegen Großbritannien durchsetzen können und es wurde eine 200-Seemeilen-Zone anerkannt. Das war in den 70er Jahren und das war einer der Gründe, warum man da immer sehr vorsichtig war mit der EU. Mhm. Allerdings gab es ja dann die große Finanzkrise, drei Banken sind pleite gegangen in Island in 2009 und dann hat sich das Blatt so ein bisschen gewendet, weil man gedacht hat, okay, jetzt in der Krise mit den Bankenpleiten, da muss man vielleicht sich doch mal an die Richtung EU orientieren. Ja. Da hat man angefangen zu verhandeln und hat dann aber tatsächlich schnell wieder aufgehört. Also man hat begonnen in 2010 und 2015 war dann schon wieder vorbei. Dann gab es auch noch eine Wahl einer EU-skeptischen Mitte-Rechts-Regierung und dadurch sank dann auch wieder in der Bevölkerung die Unterstützung für einen Beitritt, sodass eigentlich heute der Beitritt kein Thema ist. Allerdings gibt es durchaus in Island schon einige, die auch einen Beitritt befürworten würden. Aber das sieht jetzt erstmal nicht danach aus.
Okay, bei Island sieht es schlecht aus. Einige Länder sind schon der EU beigetreten. Wie es für den Rest Skandinaviens aussieht, das werden wir gleich nochmal klären. Nach einem weiteren Song zum Thema. Jetzt wird es natürlich schwierig. Reykjavik Dattur, so ungefähr würde ich die Band aussprechen. Reykjavik Dattur mit Happy. Das Europawahl-Wahlspezial auf Flux FM mit Andreas Bock von Eurotopics.net, der Online-Presseschau, geht zu Ende mit einem Fazit unter Umständen. Wir versuchen nochmal zusammenzufassen. Das einzige Land aus dem skandinavischen Raum, das komplett in der EU angekommen und aufgegangen ist, ist Finnland mit Euro und allem drum und dran. Die anderen Länder haben lange Listen mit Extrawürsten drauf, von der eigenen Währung. Es gibt Ausnahmeregelungen in der Sicherheitspolitik und vieles, vieles mehr. Was denkst du, Andreas, werden auch andere skandinavische Länder sich dazu entschließen können, in näherer Zukunft komplett in der EU aufzugehen?
Also ich bin da eher skeptisch. Wenn ich nach Norwegen schaue, mindestens 70% aller Norweger würden aktuell gegen einen EU-Beitritt stimmen. Island haben wir gerade besprochen, sie haben den Beitritt eben ad acta gelegt. Mhm. Die Schweden sind ja in der EU, sie sind aber weiter ganz klar gegen den Euro-Beitritt. Auch das könnte ich mir vorstellen, wird so bleiben. Sie haben sich ja eben per Volksabstimmung dagegen entschieden. Und die Dänen werden weiter ihren Vorbehalt, wie man das nennt auf Dänisch, oder Vorbehalt, ich weiß nicht genau, ob ich das richtig ausgesprochen habe.
Vorbehalt wahrscheinlich.
Die werden den weiter pflegen. Ja, man darf nicht vergessen, Dänemark besteht ja auch aus den autonomen Färöerinseln und Grönland. Beide sind in der Verfassung gleichberechtigte Teile des Königreichs. Aber weder Färöer noch Grönland sind Teil der EU. Das heißt, auch das ist vielleicht so ein, das ist nochmal so ein Grund dafür, jetzt vielleicht nicht ganz all in zu gehen mit der EU und dann durchaus auch diesen Vorbehalt weiter zu pflegen.
Das ist ein schönes T-Shirt, Vorbehalt. Mit so einem O und einem Kringel durch wird das da wahrscheinlich geschrieben, oder?
Nee, ich glaube, ohne Strich durchs O. Okay. Das wäre dann Ö, glaube ich.
Na, Vorbehalt. Ja. eine quasi Bewegung, die europaskeptisch ist, weil man sich eben auf das Nationale wieder konzentriert. Das ist die rechte Bewegung. In ganz Europa findet die statt. Auch im Norden ist man davor nicht gefeit. Wie groß ist da deine Sorge, dass die Rechtsruckbewegung, die ja im Rest Europas stattfindet, auch dort noch stärker wird?
Ja, der Rechtsruck hat schon längst begonnen in Skandinavien. Eigentlich schon seit vielen Jahren. In Dänemark ist eine rechtspopulistische Partei an der Macht, aber sie toleriert eine Minderheitsregierung. Dann gibt es die Schwedendemokraten, die auch große Wahlerfolge hatten in den letzten Jahren. Die Finnen, die wahren Finnen in Finnland und auch in Norwegen und Island gibt es durchaus auch Parteien, die mit dem rechtspopulistischen Spektrum zuzuordnen sind und die nicht ganz unerfolgreich sind. Also in all diesen Ländern muss man sagen, gibt es diesen Rechtsruck auch oder gibt es diese Tendenz?
An dieser Stelle vielleicht auch die Aufforderung Aufforderung an die Flux-FM-Hörerschaft, zur Wahl zu gehen. In wenigen Tagen ist es soweit. Am 26.05.2019 ist Europawahl. Wir bereiten euch auf diese vor mit kleinen Spezialsendungen zum Thema Europawahl. Heute haben wir gesprochen mit Andreas Bock von eurotopics.net, der Online-Presseschau. Dort kann man ja, Andreas, sich zu den verschiedenen Themenbereichen noch ein bisschen weiterbilden.
Genau, also zu all diesen Themenbereichen, die wir heute besprochen haben, kann man sich unsere Debatten angucken. Mhm. Wir sammeln Kommentare aus ganz Europa mit unserem Korrespondentennetzwerk in allen Bereichen und allen Teilen Europas, nicht nur in Skandinavien. Und wir haben natürlich auch ein Special zur Europawahl. Mhm. Wir haben ein extra Dossier dort angelegt und wir haben ein extra Projekt gestartet, den Eurotopics Wahlmonitor, wo wir nochmal alle Stimmungen, Kampagnen,
na, super,
Köpfe, Parteien, Themen zusammentragen, wo man sich nochmal informieren kann, was ist eigentlich wichtig und was steht auf dem Spiel. Mhm. Ja. Vor der Europawahl.
Ja, es ist ein hochkomplexes Thema und nächste Woche besucht uns an dieser Stelle Andreas Kollegin Judith Fiebelkorn. Ihr Thema zwischen Schuld und Schulden, die EU und Südwesteuropa. Vielen Dank fürs Vorbeikommen und fürs Aufklären, Andreas Bock von eurotopics.net, und schön wählen gehen.
Ich werde auf jeden Fall wählen.
Ja, sehr gut.
Die Morning Show am Nachmittag. Europawahl, Wahlspezial.